Ich lese jetzt den Bibeltext für die Predigt. Der steht heute im Genesis Kapitel 1, die Verse 26 bis 31 und auch in Kapitel 2, die Verse 18 bis 25. Ich lese nach der Übersetzung Neues Leben. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel im Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Gott sprach, seht her, ich habe euch die samentragenden Pflanzen auf der ganzen Erde und die samentragenden Früchte der Bäume als Nahrung gegeben. Allen Tieren und Vögeln aber habe ich Gras und alle anderen grünen Pflanzen als Nahrung zugewiesen. Und so geschah es. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und Morgen der sechste Tag. Jetzt der Sprung in Kapitel 2. Dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Und Gott der Herr formte aus Erde alle Arten von Tieren und Vögeln. Er brachte sie zu Adam, um zu sehen, welche Namen er ihnen geben würde. Und Adam wählte für jedes Tier einen Namen. Er gab allem Vieh, den Vögeln und den wilden Tieren Namen. Doch er fand niemanden unter ihnen, der zu ihm passte. Da ließ Gott der Herr Adam in einen tiefen Schlaf versinken. Er entnahm ihm eine seiner Rippen und schloss die Stelle wieder mit Fleisch. Dann formte Gott der Herr eine Frau aus der Rippe, die er Adam entnommen hatte, und brachte sie zu ihm. Endlich, rief Adam aus. Sie ist ein Teil von meinem Fleisch und Blut. Sie soll Männin heißen, denn sie wurde vom Mann genommen. Das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht.
Wir machen uns auch heute Morgen wieder auf die Suche nach guten Nachrichten auf den ersten Seiten der Bibel. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, was der christliche Erklärungsansatz ist für die Frage, wo kommen wir her und wie ist diese Welt entstanden? Und der christliche Erklärungsansatz liefert uns als Antwort durch Schöpfung, beziehungsweise durch Gott, den Schöpfer. Diesem Erklärungsansatz zuzustimmen, ist eine Sache des Glaubens. Wie es übrigens auch eine Sache des Glaubens ist, jedem anderen Erklärungsansatz zur Entstehung der Welt zuzustimmen. Wiederholen und beweisen lässt sich nämlich der Anfang unseres Universums mit keinem der Erklärungsmodelle. Und so ist es eine Frage oder sind mehrere Fragen, die übrig bleiben, nämlich, welche Erklärung macht am meisten Sinn? Welche der Erklärungsmodelle ist wahrscheinlicher? Wo bleiben weniger Fragen offen? Für welchen der Erklärungsansätze braucht es eigentlich mehr Glauben? Und einer der Kerngedanken von letzter Woche, den möchte ich nochmal hervorheben. Gott war es nicht so wichtig, uns darüber zu informieren, wie genau er das alles gemacht hat. Aber es war ihm sehr wichtig, dass wir wissen, warum bzw. wozu er die Schöpfung gemacht hat. Und dieser Frage gehen wir jetzt auch heute noch weiter nach. Wir zoomen rein in dieses Ganze, diesen ganzen Schöpfungsbericht, ich sag mal in den Zeitabschnitt Tag 6. Das lässt offen, wo du dich einordnest. Den Höhepunkt des Schöpfungshandelns Gottes, bevor er sich dann Zeit nimmt, sich zurückzulehnen und anzugucken, was er geschaffen hat, es zu genießen und zu feiern. Wenn du zu den Menschen gehörst, die Schwierigkeiten haben, damit sich einen Schöpfergott vorzustellen oder zu denken, dann vielleicht mal folgender Ansatz. Stell dir vor, der CEO eines sehr verheißungsvollen Startups. Das war die Welt nämlich in diesem Moment. Ein sehr verheißungsvolles Startup. Ist gleichzeitig auch der Chefdesigner und der Chefingenieur und der Hauptinvestor. Und unsere Rolle in diesem Setting ist jetzt die wahrscheinlich des kleinen Praktikanten, der alles meint, besser zu wissen und der immer ruft, kann mir das mal bitte jemand erklären? Aber eigentlich meint der kleine Praktikant, das geht doch so nicht. Das funktioniert doch gar nicht, das kann doch gar nicht sein. So macht man das nicht. Vielleicht erkennst du dich wieder. Ich möchte kurz versuchen, euch zu veranschaulichen, warum wir uns in dieser Serie mit den Anfängen dieser Welt beschäftigen, wie die Bibel sie beschreibt. Vielleicht kennt ihr diese Bilder, ich habe mal eins ausgedruckt. Ich habe diese Bilder geliebt als Kind. Auf dieser Seite befinden sich 173 Punkte. Und diese Punkte ergeben ein Bild, wenn man sie in der richtigen Reihenfolge miteinander verbindet. Also, hier ist die 1, ich habe noch nicht geguckt, was bei rumkommt. 2, 4, 5, 6 und so weiter. Bis vor einigen Jahren oder Jahrzehnten hat es mit dem christlichen Glauben in Deutschland so ganz gut funktioniert. Die meisten Menschen hatten genügend Infos darüber, was es mit Weihnachten und mit Jesus und mit der Bibel und mit Gott und mit Ostern und so weiter, was damit gemeint war. Und so war es für die meisten Menschen relativ leicht, zwischen diesen Punkten eine Verbindung herzustellen. Ja. So, dass dieser Glaube, der christliche Glaube, ein sinnvolles Bild ergeben hat. Diese Zeit ist aber leider vorbei. Viele der Punkte sind verloren gegangen oder aktiv entfernt worden. Manche wurden woanders hin verschoben, wo sie scheinbar besser passen. Oder umbenannt. Dann wurden hier neue Punkte eingefügt. Und das hat dazu geführt, dass der christliche Glaube für viele Menschen fremd geworden ist und kein sinnvolles Bild mehr ergibt. Da fehlen Verbindungen und es sind Lücken entstanden und so kommt man dahin zu sagen, das ist doch nicht die Antwort auf meine Fragen, die ich habe. Aber irgendwie dachte ich, es ist doch nicht fair, zu sagen, hier, Punkt 147, der macht gar keinen Sinn, wenn man die Punkte 1 bis 146 irgendwie nicht beachtet oder außen vor lässt oder unter den Tisch fallen lässt, ignoriert. Und durch selbst eingefügte Punkte kann sich auch gegebenenfalls ein komplett anderes Bild ergeben. Unsere Gesellschaft, die Wissenschaft an einigen Stellen, die sozialen Medien erzählen uns teilweise eine ganz andere Geschichte als die des CEO und Chefdesigners und Chefingenieur und Hauptinvestors in einer Person, man kann auch sagen, die vom Schöpfer. Und so entstehen immer größere Lücken im Originalbild und es scheint immer weniger zu dem Bild zu passen, was wir im Kopf haben und was so entstanden ist. Die Beschäftigung mit Gottes Wort, deswegen machen wir das, soll diese Originalpunkte wieder freilegen und sichtbar machen, um dann wieder Verbindungen herstellen zu können, damit wir das größere Bild sehen und einordnen können und verstehen. Wir sind gerade am Renovieren, ich bin am Tapezieren und wenn man die erste Tapete nicht mit Wasserwaage gerade aufhängt, dann setzt sich dieser Fehler fort und wird immer schlimmer. Und das ist das, was hier passieren kann. Ein Beispiel. Heute ist Pfingsten, das wurde schon erwähnt. Pfingsten bedeutet ein freier Montag, aber was bedeutet das sonst noch? Wer weiß noch viel über Pfingsten? Also nehmen wir das mal als Beispiel. Pfingsten ist hier, Punkt 113. Wird der als der Tag bezeichnet, an dem der Heilige Geist, Punkt 114, in Jerusalem, Punkt 115, die Gläubigen erfüllt hat, nachdem Jesus nach seiner Himmelfahrt, heute bekannt als Vatertag, die Erde in Richtung Himmel verlassen hat. Wenn wir diese Punkte anschauen, dann wird aufmerksamen Menschen auffallen, dass dieser Geist Gottes auch schon bei der Schöpfung beteiligt war. Aber nur, wenn wir die Punkte 1 bis 20 auch angeschaut haben und die uns bekannt sind. Deswegen gucken wir die uns hier an. Und auch Jesus, das war, glaube ich, war bereits an der Schöpfung beteiligt. Und so entsteht nach und nach ein Gesamtbild, das Sinn macht und wunderschön ist. Und wenn wir verstehen oder zumindest die Info davon haben, dass der eine Gott in drei unterschiedlichen Personen existiert, als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist, dann ist es nicht mehr ganz so überraschend, wenn dieser eine Gott hier plötzlich in unserem Bibeltext von sich in der Mehrzahl spricht. Wenn er nämlich sagt, das ist der erste Vers, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Gott, der schon immer existiert und vor aller Schöpfung die Erfahrung von perfekter Gemeinschaft erlebt und auch geliebt hat. In der Theologie nennt man diese drei die Dreieinigkeit. Der entscheidet sich dafür, Menschen zu schaffen, die ihm ähnlich sind und sie in eine perfekte Umgebung zu geben, die alle ihre Bedürfnisse stillen kann. Wir erwischen hier in diesem Bericht einen kreativen und großzügigen Gott bei seiner Arbeit. Er schafft kreative Beziehungswesen, die ihm ähnlich sind. Wenn dir der Lockdown in den letzten Monaten nicht komplett egal war, dann liegt hier in der Schöpfung der Grund dafür. Wir sind als Beziehungswesen geschaffen, Gott ähnlich, die einfach nicht ohne Gemeinschaft können. Wenn es in deinem Leben ein Lieblingslied, ein Lieblingsbuch, ein Lieblingsbild, ein Lieblingsort oder einen Lieblingsmenschen gibt, dann liegt das hieran, an der Schöpfung. Weil ein ästhetischer und kreativer Gott dich sich ähnlich geschaffen hat. Beziehungen gibt es, weil Gott wollte, dass wir erleben, was er erlebt. Darum gibt es Beziehungen, darum gibt es Gemeinschaft. Und das ist eine der Antworten auf die Frage, wozu eigentlich dieses ganze Zeug? Das ist der Grund für Gemeinschaft. Heute mal wieder klassisch drei Punkte. Warum brauchen wir Beziehungen? Welche Art von Beziehungen brauchen wir? Und wie bekommen wir solche Beziehungen? Warum brauchen wir Beziehungen? Wir haben uns letzte Woche angeguckt, das Lied der Schöpfung. Gott sprach, es entstand und es war gut. Und es wurde. Gott sprach und es entstand und es war gut. Dieser immer wiederkehrende Refrain. Und an Tag 6, als Gott den Menschen geschaffen hat, spricht er plötzlich, vorher war immer Gott, machte so, hier spricht er jetzt plötzlich im Plural von sich. Warum? Weil Gott Gemeinschaft ist. Diese Dreieinigkeit, die sich gegenseitig genießt, die sich gegenseitig liebt, die ohne Missverständnisse miteinander kommuniziert. Liebe, Beziehung und Gemeinschaft ist also nicht etwas, was sich erst entwickelt hat, nachdem Menschen oder andere Lebewesen da waren, sondern Liebe, Beziehung und Gemeinschaft waren der Grund für Gott, die Schöpfung entstehen zu lassen, um andere Lebewesen an etwas teilhaben zu lassen, was er geliebt und genossen hat. Darum heißt es dann in Kapitel 2, Vers 18, es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Warum sagt Gott das? Nachdem er Vögel, Tiere, Pflanzen, Bäume, Berge, Sonne, Mond, alles, nachdem er das gut geschaffen hat. Warum sagt er, nachdem er einen Menschen gemacht hat, hier fehlt was und das ist nicht gut? Hat Gott einen Fehler gemacht? Oder hat er seinen Plan nicht ganz zu Ende gedacht vorher? Ich glaube, dahinter steckt folgender Gedanke. Ein einzelner Mensch kann nicht Ebenbild oder Abbild oder Spiegelbild einer Gemeinschaft der Dreieinigkeit sein. Die Freude und das Glück, das Gott erlebt hat und von dem er wollte, dass die Menschen das auch erleben, konnten die Menschen erst in Mehrzahl auch erleben und zeigen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gefragt habe, warum Menschen, die zu lange allein waren, irgendwie ein bisschen komisch werden. Kann ja mal passieren. Weil wir nicht fürs Alleinsein gemacht sind. Ich habe vorgestern Abend ein Interview mit Nora Tschirner, der deutschen Schauspielerin, gesehen. Und sie hat erzählt, wie sie während der Pandemie mit ihrer Familie und anderen Familien eine WG gegründet hat, um nicht wahnsinnig zu werden. Und sie hat gesagt, ich brauche die Herde. Welche Art von Beziehung brauchen wir? Gott, der Schöpfer, hat uns Geschöpfe in erster Linie erschaffen, um uns eine tiefe, eine ehrliche, eine persönliche Beziehung zu ihm zu ermöglichen. Je nachdem, welches Bild du von Gott als Schöpfer im Kopf hast, ist es unterschiedlich erstrebenswert. Es macht einen Unterschied, wenn du über Gott als Schöpfer nachdenkst, ob du einen Nerd mit ungewaschenen Haaren in einem dunklen Zimmer vor seinem Computerbildschirm im Kopf hast, der irgendwas kreiert, oder einen Künstler in seinem Atelier, hell, lichtdurchflutet mit Pinseln und Farben. Ich fand es interessant, dass im Buch der Sprüche im Alten Testament bekommen wir einen interessanten Einblick in die Schöpfung. Und zwar hat der Autor dort der Weisheit als Teil von Gottes Wesen einen menschlichen Charakter gegeben und lässt diese Weisheit beschreiben, wie sie die Schöpfung erlebt hat. In Sprüche 8, ab Vers 24 heißt es, ich, die Weisheit, wurde geboren, noch bevor die Meere erschaffen wurden, noch bevor aus den Quellen Wasser hervorsprudelte, bevor die Berge und Hügel geformt wurden, wurde ich geboren. Bevor er die Erde schuf und die Felder und den Ackerboden, ich war da, als er den Himmel errichtete und die Linien des Horizonts über dem Meer zog. Ich war da, als er die Wolken an den Himmel setzte, als er die tiefen Quellen der Erde gründete. Ich war da, als er dem Meer seine Grenzen setzte, über die das Wasser nicht hinaus konnte. Als er das Fundament der Erde legte, war ich als Baumeisterin an seiner Seite. Ich war seine Freude Tag für Tag und genoss zu jeder Zeit seine Gegenwart. Und das geht dann noch weiter. Und ich denke so, boah, merken wir, was das für ein fröhlicher, für ein kreativer Prozess der Gemeinschaft gewesen sein muss, der da abgelaufen ist. Das hat richtig Spaß gemacht. Und die haben es genossen, was sie gemeinsam da gemacht haben. Und dann quasi als Abschluss und Höhepunkt sagen sie so, und jetzt wollen wir Menschen schaffen, die uns ähnlich sind. Wesen, die uns reflektieren, die etwas über uns zeigen und ausdrücken können. Die sich gegenseitig geben können, was wir uns geben. Die sich lieben können und die geliebt werden wollen. Die sich annehmen und die sich angenommen wissen, die sich genießen, sich einfach freuen und zufrieden sind, so wie wir, sagt Gott. Das ist es, wozu wir Menschen gemacht sind. Und das ist es, wonach sich gläubige oder ungläubige Menschen sehnen. Ich würde behaupten, alle, fast alle, alle. Aber das ist nicht das, woran Menschen als erstes denken, wenn sie die Stichworte Glaube oder Gott hören. Und deswegen ist es so wichtig, sich diese Anfänge anzuschauen, wie das alles dahin gekommen ist. Eine Beziehung zu Gott zu haben, bedeutet nämlich nicht, beten und geben und mitarbeiten und Regeln einhalten zu müssen, sondern eine Beziehung zu Gott zu haben, bedeutet dürfen mit diesem Gott, der so kreativ ist, der das in sich trägt, wonach ich mich sehne, mit dem dürfen wir eine Beziehung haben. Aber je mehr Punkte wir hier entfernen oder verschieben, desto verschobener ist das Bild von Gott, das dann entsteht. Also wir sind geschaffen für eine liebevolle Gemeinschaft mit Gott, wo wir einfach angenommen sind und in dieser Gemeinschaft, wo uns nichts fehlt. Und zweitens sind wir geschaffen für Beziehungen und Gemeinschaften mit anderen Menschen. Stellt euch noch mal kurz die Umstände vor, in denen Adam hier leben durfte. Essen, Sonne, Schönheit, Natur, Strände, Spaß, Kommunikation mit Gott. Aber selbst diese Umstände haben nicht ausgereicht, um zu befriedigen, wofür er eigentlich gemacht war. Wir brauchen andere Menschen, um vollständig zu sein. Um Karriere zu machen und sich perfekte Lebensumstände selbst zu kreieren, opfern viele Menschen in ihren produktivsten Lebensjahren genau das. Beziehungen und Gemeinschaft. Und bleiben dann häufig mit viel Geld und Autos und Wohnung und Haus, aber einsam zurück. Weil oft in dieser Lebensphase kein Platz für Familie und für Freundschaften war. Und deswegen wächst Elitepartner so stark. Und gerade schwingt das Pendel wieder so ein bisschen in der andere Richtung. Die Millennials legen den Fokus woanders, auf Beziehung. Es ist nicht mehr so wichtig, Statussymbole zu haben. Würden wir Gottes Absichten besser kennen und auch ernster nehmen, könnten wir uns wahrscheinlich auf dem Weg manche Enttäuschungen ersparen. Beim Glauben geht es darum, durch die Beziehung zu Gott ihm nachzufolgen und durch die Nachfolge ihm ähnlicher zu werden. Mehr von seinem Wesen anzunehmen, wiederzuspiegeln und auszuleben. Also geduldiger zu werden, liebevoller zu sein, mutiger werden, ohne überheblich zu sein und so weiter. Und dieser Text sagt uns, dass das nicht ohne andere Menschen geht, diese Entwicklung durchzumachen. Und da, wo unsere Gesellschaft uns häufig erzählt, tu, was gut für dich ist, sorge für dich und lass dich nicht zu sehr fremdbestimmen, da sagt Gott, ihr braucht das Wir. Es geht nicht ohne. Wir sind nicht als Individualisten geschaffen. Und deswegen ist im Neuen Testament, im hinteren Teil der Bibel, das sind dann die Punkte 190 bis 248, dieses hintere Teil ist voll mit Einanderstellen, sogenannte Einanderstellen. Da heißt es dann, liebt einander, tragt einander, vergebt einander, kümmert euch umeinander, freut euch miteinander, helft einander, achtet aufeinander und so weiter, ermahnt und ermutigt einander. Warum? Weil wir dazu geschaffen sind und weil wir es brauchen, weil wir nicht mehr im Paradies leben. Und dazu kommen wir nächste Woche. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du eine Aufnahme deiner eigenen Stimme hörst. Ich denke häufig immer noch, boah, so klinge ich doch nicht. wie klingt der denn? Und dann kommen andere Menschen und versichern mir, doch, so klingst du. Und so siehst du auch aus. Wir brauchen andere Menschen, die uns sagen, wie wir sind. Um so zu bleiben oder um es gegebenenfalls auch zu verändern. Wir können uns nicht selbst hören, sondern immer nur indirekt. Wir können uns auch nicht selbst sehen, sondern immer nur indirekt. Selbst wenn wir uns in den Spiegel angucken, sehen wir uns seitenverkehrt. Nicht jeder Mensch sollte uns alles sagen, aber wir sollten alle Menschen haben in unserem Leben, die uns etwas in dieser Art sagen dürfen, wie wir sind. Die uns ergänzen, und genau dazu ist Kirche da. Wir ergänzen uns gegenseitig, um gemeinsam Gott ähnlicher zu werden und mehr zu den Menschen zu werden, wie er uns gemeint hat und wie es mal war. So wie Gott Adam und durch Eva ergänzt hat, um durch ihre Gemeinschaft etwas über sich zu zeigen. Und jetzt kommt die Lektion für Fortgeschrittene. Manchmal verändert Gott uns durch Menschen, die so ähnlich sind wie wir und die wir mögen. Häufig tut das auch durch Menschen, die ganz anders sind als wir. Und das ist dann schwierig, aber wichtig. Klammer auf, wir erleben hier in diesem Moment übrigens die erste Hochzeit der Weltgeschichte. Gott, der Brautvater, bringt Eva, die Braut, zu Adam, dem Bräutigam, und fügt zusammen, was zusammengehört und was der Mensch nicht scheiden kann. Bewusst in aller Unterschiedlichkeit und Ergänzung. Und diese Punkte sind extrem wichtig, und ich begebe mich jetzt auf dünnes Eis, bei der aktuellen Gender-Diskussion. Wenn wir die nicht berücksichtigen, dann kommen wir zu komplett anderen Ergebnissen. Klammer zu. Nachdem Adam alle Tiere kennengelernt hat und benannt hat, stellt er fest, dass keins davon so richtig zu ihm passt, obwohl sie alle gut sind. Und dann verpasst Gott Adam eine Narkose und schafft Eva und stellt sie Adam vor. Um Adam zu ergänzen, gibt er ihm ein Gegenüber oder gibt er ihm eine Gegenüberin, die anders ist als er und die oft so schwer zu verstehen ist, eine Frau. Ein Gegenüber, die anders denkt, die anders redet, die anders empfindet, die anders aussieht, die Dinge anders sieht, die Dinge anders wahrnimmt. Und zwar ganz bewusst macht er das. Ganz bewusst macht Gott das. Und da, wo unser Bibeltext Mann und Männin übersetzt, steht im Hebräischen Ich und Isha, die Worte, die eng zusammengehören, übersetzt Martin Luther Gehilfin. Und das ist wieder dünnes Eis. Und das Wort, das im hebräischen Text hier verwendet wird, das ist aber sehr interessant und wichtig zu wissen, wird an vielen anderen Stellen für Gott benutzt. Gehilfin oder Gehilfe meint etwas, dass jemand etwas hat oder kann, was mein Gegenüber nicht hat, aber dringend braucht. Von daher ist das hier auf keinen Fall in irgendeiner Weise eine Abwertung, sondern ganz im Gegenteil, eine Aufwertung. Und unsere Definition von Gehilfe ist vielleicht nicht ganz korrekt. Ein Mann ist so geschaffen, Männer, haltet euch fest, dass er als Ergänzung eine Frau braucht. Und die schenkt Gott ihm und erst gemeinsam sind sie vollkommen. Hier ist null Wertung, null. Sondern hier ist Komplettierung gemeint. Das heißt auch nicht, dass jeder verheiratet sein muss. Jesus und Paulus waren auch nicht verheiratet und trotzdem waren sie sehr zufrieden und sehr glücklich. Aber jeder von uns braucht Beziehungen zu Menschen, die anders sind als wir selbst, damit sie uns ergänzen und vervollständigen. Und in einer Ehebeziehung ist das die intensivst mögliche Form zwischen zwei Menschen. Und noch kurz zum Schluss, der dritte Punkt. Wie bekommen wir solche Beziehungen? Wir werden nächste Woche erfahren, warum es so ist, dass Adam und Eva eine Beziehung zu Gott und zueinander hatten, wie wir sie jetzt nicht mehr haben. Das, was hier beschrieben wird auf den ersten 2, 3 Seiten der Bibel, liegt außerhalb unseres Denk- und unseres Erfahrungshorizonts. Das können wir nicht mehr denken. Das liegt hinter uns, aber möglicherweise auch vor uns wieder. Warum ist das passiert? Weil die Freiheit, die Gott den beiden gelassen hatte, zu Misstrauen gegenüber Gott und zu einer schwerwiegenden Fehlentscheidung mit unfassbar schlimmen Folgen geführt hat. Und das ist der Grund, warum Gemeinschaft und Beziehungen für uns immer auch schwierig sind und das Potenzial für Konflikte in sich tragen. Aber als Adam Eva zum ersten Mal sieht, stellt euch das mal vor, ein Mann sieht zum ersten Mal eine Frau. Das ist Hammer. Da rastet der völlig aus. Das ist endlich, wow, wie genial ist die denn? Was hat Gott gemacht? So genial, dass uns der letzte Vers in diesem Abschnitt nochmal eine extrem wichtige Info gibt. Beide waren nackt, aber sie schämten sich nicht. Hier geht es nicht nur um körperliche Nacktheit, sondern um eine emotionale, ganzheitliche Transparenz. Es gab nichts zu verstecken, es gab nichts zu verheimlichen, nichts zu beschönigen, nichts zu relativieren, nichts zu verteidigen, nichts zu erklären, es gab nichts zu diskutieren. Wer verheiratet ist, stellt euch das mal vor. Sie wussten genau, wer sie waren, weil sie ihre Identität in Gott, dem Schöpfer, hatten. Und nichts stand zwischen ihnen, weil nichts zwischen ihnen und Gott stand. Und genau das ist durch den sogenannten Sündenfall, den wir uns nächste Woche angucken, das ist übrigens hier Punkt 21, verloren gegangen. Und das ist der Grund, warum wir uns unverstanden und vernachlässigt und hintergangen und ungeliebt und zu wenig beachtet fühlen und diskutieren. Warum wir eben nicht mehr nackt und transparent voreinander sind, nicht mehr ohne Angst, verletzt zu werden. Aber irgendwie wünschen wir uns das doch, oder? Und dieser Wunsch in uns ist ein absolut deutlicher Hinweis auf die Ebenbildlichkeit Gottes. Und deswegen sind diese ersten Seiten der Bibel und diese Punkte so wichtig zu verstehen. Sie helfen uns dabei, alle nachfolgenden Infos richtig einzuordnen und auch unsere Gefühle besser zu verstehen. Und sie weisen hier schon auf Jesus hin, der gekommen ist, um das, was kaputt gegangen ist, wieder zu reparieren und neu zu machen. Aber das war in dem Moment hier noch gar nicht nötig. Aber das werden wir verstehen, wenn wir uns mit Jesus beschäftigen und dem, was er getan hat. Warum ist Jesus nackt am Kreuz gestorben und verletzlich? Damit wir wieder in diesen Zustand kommen können durch die Verbindung zu ihm. Es wird wieder eine Neuschöpfung kommen. Und sie weist auf den Heiligen Geist hin, der uns die Garantie gibt, dass du bei Beziehungsstatus nie mehr alleine ankreuzen kannst. Der Heilige Geist lebt in dir, wenn du an Gott glaubst. Und der Heilige Geist schenkt dir Glauben. Und das bedeutet nie mehr alleine sein, eingefügt in eine Gemeinschaft, direkt mit Gott in Verbindung. Seht ihr, warum es so wichtig ist, mit diesen biblischen Aussagen zum Anfang sich zu beschäftigen, damit nicht ein total komisches Bild entsteht? Und weil Gott das so wichtig ist, suchen wir nach der guten Nachricht von den ersten Seiten an. Und weil Gott es so wichtig ist, ist uns das auch als Kirche total wichtig. Und deswegen gibt es auch bei uns diese Einander-Angebote, die ihr gerne annehmen dürft und das Angebot, das auch sein zu dürfen. Seid das füreinander. Wir bieten Gesprächsmöglichkeiten an, Seelsorge, Beratung, Begleitung rund um Beziehungsfragen, zum Beispiel auch Ehevorbereitung. Schreibt uns gerne über die Kontaktadressen auf ein Programmheft oder über die Webseite. Und jetzt noch eine praktische Anwendung für die kommende Woche. Wen kannst du in der kommenden Woche ergänzen? Wer braucht genau dich? Für wen kannst du Gott sichtbar machen? Hab den Mut, gerade durch dein Anderssein jemanden zu ergänzen. Und hab den Mut, dich von Gott liebevoll bearbeiten zu lassen, falls dir jemand was sagt, was du vielleicht nicht hören möchtest. Aber wenn es dich weiterbringt, für wen bist du dankbar? Für welche Menschen?